Tim könnte keiner Fliege etwas zuleide tun. Er ist in gewissem Sinn ein guter Mensch. Aber was an diesem Tag geschah,
Tim? Du musst aufstehen.
Ja.
Du, ich mein's ernst.
Ja, danke dir fürs Wecken. Ich komm schon.
Hey, Tim. Du musst jetzt aufstehen.
Boah, du nervst.
Du bist doch dein Chef.
Boah, du nervst.
Tim!
Ich weiß schon, wie ich heiße. Immer so nervig am Morgen schon. Tag fängt ja schon gut an. Ritt Nervensäge. Ich einmal entspannt am Morgen. Immer schon gestresst im Tag starren.
Ja, Tim ist ein guter Mensch. Auch wenn er das gerade nicht so zeigt. Nachdem er sich widerwillig umgezogen hat, geht er zur Arbeit. Er macht eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Nicht gerade sein Traumjob, aber er hat nichts Besseres gefunden.
Morgen, Tim.
Ah, guten Morgen, Justus. Und wie geht's den drei Fragezeichen heute?
Ja, ehrlich gesagt habe ich ein bisschen mehr als nur drei Fragezeichen heute.
Okay. Früh. Ja, was denn genau?
Ich verstehe schon wieder die Buchhaltung nicht. Wenn ich hier eine 2800 habe und ich soll das umbuchen auf eine 2700, gehe ich dann zuerst auf eine 2810 oder...
Nein, nein, das wäre viel zu umständlich. Das musst du einfach direkt buchen.
Ja, letztes Mal habe ich es anders gemacht. Das war auch wieder falsch und dann wurde ich hinterher angeschnauzt.
Okay, ja, das wundert mich, aber dafür ist man ja irgendwie Azubi, ne?
Kannst du es vielleicht einfach nochmal erklären?
Ja, bekommen wir schon hin. Wir probieren es.
Tim war geduldig, sehr geduldig. Er erklärte Justus alles bis ins Detail, bis er merkte, dass ihm jetzt die Zeit für die eigentliche Aufgabe fehlt.
Ja, super. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Du hast mir echt den Tag gerettet.
Ja, gerne. Passt schon. Was ein Dummkopf.
Der Vormittag verläuft ohne weitere Zwischenfälle. Mittags bekommt Tim Hunger und geht in die Kantine.
Ah, hallo Tim.
Hi Ole.
Willst du Menü 1 oder Menü 2?
Ich nehme heute mal 2.
Ah, gute Wahl. Hast du schon wegen das Betriebsrat nachgedacht? Wir haben am 10. Februar unsere erste Sitzung.
Okay, nee, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt.
Ah, ist gute Sache. Gut für dich, gut für die Firma. Musst
okay.
du mitmachen.
Ja, ich denke mir, ich bin ja eh nur Azubi. Ne?
Ah, bist du schlauer Kopf? Wir brauchen dich.
Okay, ja, ich werde es mir überlegen.
Gut, gut. Ich bringe dir nachher noch einen Zettel vorbei. Kannst du alles nachlesen, okay?
Okay, ja. Was ein Idiot, ey.
Tim fällt es gar nicht auf, was er da anrichtet. Er ist ja auch kein böser Mensch. Er würde nie einer Fliege etwas zuleide tun. Niemals einen Menschen töten, dachte er. Am Abend trifft er sich mit seinem besten Freund Philipp.
Boah, das war echt ein guter Abend. Tolle Musik, leckeres Essen und eine nette Bedienung.
Naja.
Was naja? Dir kann man es nie recht machen.
Ja, also ich fand, die Bedienung war echt ein bisschen langsam und rechnen konntest du ja auch nicht. Also.
Langsam nicht rechnen. Sag mal, was ist los mit dir? Du bist so garstig. Wenn Blicke töten könnten, Tim, Mann.
Zum Glück können sie das ja nicht, ne?
Ja, ja. Warte mal eben. Boah, ist schon echt spät. Mein letzter Bus ist wahrscheinlich auch schon weg. Denkst du, kann vielleicht bei dir schlafen?
Ja, klar, kein Problem. Komm rein.
Herr Hoffmann, Herr Hoffmann, was ist denn los?
Ja, was war denn los? Können Worte töten? Ist das hier alles nur eine Geschichte oder steckt irgendeine Wahrheit dahinter?
Guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank an das Theaterteam. Es war wieder hervorragend, wie jedes Mal, wenn ich predige, dass ihr dann für mich ein Theaterstück spielt. Kommen euch die Szenen bekannt vor? Ich habe mich in einigen wiedergesehen. Im Bett einmal derjenige, der Tim, und einmal auch der Vater, wenn ich mal versucht habe, meine Söhne zu wecken. Das war dann nicht immer so wirklich toll, was mir da entgegengeschlagen ist. Oder was ich meinen Eltern gesagt habe. Wenn ich so negativ antworte, das konnte man hier in diesem Theaterstück dann sehen, das verletzt, das macht etwas mit mir. Und es sollte uns auch ganz klar sein, wir können kein einziges Wort zurücknehmen. Es ist gesagt, und Worte haben immer Auswirkungen, entweder positiv oder negativ. Das ist so. Und das, was Tim gedacht hat, wenn wir ehrlich sind, wie oft machen wir das? Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wir reden mit jemandem und denken, Mann, dem seine Probleme hätte ich gern. Negativ. Und wenn wir das oft tun, dann fängt bei uns in uns eine Wurzel der Bitternis zu wachsen. Und das kann so schlimm werden, dass wir innerlich sterben. Und dieses Theaterstück hat das wunderbar gezeigt, wie mächtig Worte und Gedanken sind. Wir werden heute mit einer fünfteiligen Predigtreihe starten über die Werte der Gemeinde. Warum Werte festlegen? Haben wir ja bisher auch nicht gebraucht. Doch, haben wir immer gebraucht. Und wir haben nach Werten gelebt. Und wir haben uns überlegt, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um die Werte niederzuschreiben, um sie vor Augen zu haben, um wirklich danach zu handeln und uns danach zu orientieren und unser Handeln danach zu prüfen. Wir haben mit den Diakonatsleitern 5 Werte festgelegt. Das ist Wertschätzung, biblisch geprägt, geisterfüllt, beauftragt und engagiert. In den nächsten 6 Wochen werden wir diese 5 Werte predigtmäßig erfassen. Wir haben 6 Wochen, weil dazwischen Legoland ist oder Legostadt. Es wurde uns ganz schnell klar, dass wir diese Werte weiter ausführen müssen. Wir haben hinter jedem Wert eine kurze Beschreibung und 1 oder 2 Verse gelegt. Aber das reicht nicht. Diese Werte, die wir versucht haben zu erarbeiten oder die wir erarbeitet haben, die sind uns so wichtig, dass wir gesagt haben, darüber wollen wir mehr reden. Und Johannes hatte eine fantastische Idee, dass wir ja eine Predigtreihe machen könnten und jeder Älteste sollte dann mal eins dieser Werte in einer Predigt aufnehmen. Mein Thema ist wertschätzend. Wir haben gesagt, wir wissen, dass jeder Mensch von Gott geliebt ist und begegnen ihm wertschätzend. Das ist das, was wertschätzend für uns bedeutet. Wir haben die Bibelstellen aus Johannes 13, 34 und 35. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das, was Klaus gemacht hat, dass wir zusammenstehen im Gebet, das ist genau das, was dieses Gebot uns sagt. Und wir haben aus Philipper 2, Vers 3, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Diese Werte sind auch so bei uns auf der Homepage hinterlegt, dass jeder, der unsere Homepage besucht, der sich für unsere Gemeinde interessiert, sehen kann, was sind unsere Werte. In der nächsten Woche wird Frank Timmoller über biblisch geprägt predigen. Also mein Thema heißt Wertschätzung, die verändert. Die Frage ist, was ist ein Wert? Und ich habe da mal ein Beispiel mitgebracht. Dieser nette Mann oder dieses Bild ist so groß wie ein A4-Blatt. Es hat einen Materialwert, wenn ich den Spannrahmen, ein bisschen Leinwand und Ölfarbe nehme, vielleicht von 100, 150 Euro. Macht das dieses den Wert dieses Bildes aus? Dieser Mann, der da abgebildet ist, ist Rembrandt. Das ist eines seiner 60 Selbstporträts, die er gemalt hat. Er war zu seiner Zeit schon sehr berühmt und bekannt. Dieses Bild wurde für 16 Millionen Euro verauktioniert, vor 10 Jahren. Das ist der Wert. Dadurch, dass Rembrandt so bekannt und berühmt war und dieses Bild einzigartig ist, es gibt nur eins davon, das macht den Wert aus. Und ich habe als zweites, wenn ich den Wert auf Grundlage der chemischen Bestandteile eines Menschen zusammenfasse, dann kommen da gerade mal so 660 Euro raus. Das ist abhängig von Größe und Gewicht. Das ist jetzt nicht gerade umwerfend. Also ist das unser Wert? Nein. Wenn ich in der Bibel lese, in 1. Mose 26 und 27, dann steht da, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist, es soll über die ganze Erde verfügen, über Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild, und er schuf sie als Mann und Frau. Genau das macht den Wert von jedem Einzelnen aus. Wir sind etwas über 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt, auf dieser Erde. Und kein einziger gleicht dir. Du bist einzigartig. Und du bist erschaffen von dem Erschaffer der Welt. Also, es gibt nichts Wertvolleres. Das macht dich einzigartig und wertvoll. Und wenn ich glaube, dass jeder Mensch einzigartig und als Ebenbild Gottes geschaffen wurde, dann ist Wertschätzung an sich nichts Besonderes, sondern ein Ausdruck der Überzeugung, ein Ausdruck dieser Überzeugung. Dennoch scheint es innerhalb christlicher Gemeinden schwierig zu sein, echte Wertschätzung zu leben. Wieso ist das so? Und warum lohnt sich, Wertschätzung zu leben? Was ist eigentlich Wertschätzung? Ich werde jetzt nicht Wikipedia oder Google bemühen, sondern euch meine Sicht von Wertschätzung mitteilen. Wertschätzung ist kein Projekt, sondern eine Haltung. Sie ist kein Programm, sondern ein Lebensstil. Sie ist erlernbar und leider auch verlernbar. Wertschätzung bedeutet, dem anderen Menschen so gegenüberzutreten und so mit ihm zu agieren, dass sein Wert als Ebenbild Gottes geschätzt wird. Das heißt, ich erkenne in meinem Gegenüber einen wahren Schatz, weil er einen Wert hat, den ihm sein Schöpfer zugeschrieben hat, und es nicht an mir liegt, diesen Wert durch negative Handlung zu schmälern. Wohlgemerkt, den Wert zu schmälern, nicht sein Handeln oder Äußerung. Ich kann jemandem wertschätzend entgegentreten, dessen Handlung und Überzeugung ich nicht teile. Genauso wenig bedeutet Wertschätzung, zu allem Ja und Amen zu sagen, was der andere äußert oder vollbringt. Das bedeutet natürlich vor allem auch, dass denjenigen Menschen Wertschätzung entgegenzubringen, die mir überhaupt nicht liegen. Und ich glaube, hier müssen wir genauer hinschauen, wie sich Wertschätzung äußert. In unserer Gemeinde fordert uns Paulus auf, wie er es bei den Thessalonikern gemacht hat, so ermutigt und tröstet einander, wie ihr es auch bisher getan habt. Und in der Gemeinde in Ephesus und uns sagt er, redet auch nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein. Eine Wohltat für euch alle. Das sind zwei Grundsätze, die zur Wertschätzung gehören. Daran sollen wir uns orientieren. Das heißt, den anderen wahrnehmen. Das klingt so simpel, aber ist es überhaupt nicht. Ich kann einem Menschen im Gespräch äußerlich zuhören, aber innerlich auf Durchzug schalten. Ich kann mich mit Menschen unterhalten, mit den Augen, die Umgebung abscannen, ob nicht eventuell eine bessere Option sich bietet. Wahrnehmung beginnt dort, wo ich mich ganz auf den anderen einlasse, mit dem ich für diesen Moment das Gespräch habe. Der mir im Moment begegnet, dann zählt nichts anderes, sondern diese Person. Ich gebe zu, das ist alles andere als leicht. Denn es beginnt schon im Kopf, indem ich alle möglichen anderen Gedanken, Wichtigkeiten und Nebensächlichkeiten auftürmen und uns vom Gegenüber ablenken. Wenn ich nach dem Gottesdienst hinuntergehe, ins Kirchencafé, dann unterhalte ich mich mit Leuten und habe im Kopf, ich muss noch mit dem reden und ich gucke herum, ist der noch da, erwische ich den. Das ist nicht wertschätzend meinem Gegenüber, mit dem ich mich unterhalte. Ich soll mich auf ihn fokussieren. Er ist in dem Augenblick der Wichtigste. Wahrnehmung heißt, ich nehme den Menschen ganzheitlich wahr. Sein Wort, seine Mimik, seine Gestik, kurz seine Körpersprache. Ich nehme ihn aber auch innerlich wahr. Was treibt ihn um? Wo hat er gerade Herausforderungen? Was glückt ihm gerade so richtig? Wo drückt ihn der Schuh? Wie steht es um seine Familie, seine Zeit mit Gott, wie lebt er seine Berufung? Bevor ihr euch jetzt völlig überfordert fühlt, das geht natürlich nicht bei allen Begegnungen. Denn manche Menschen kennen wir nur flüchtig. Dann gilt vor allem, im Moment ganz achtsam und präsent zu sein. Wertschätzung beginnt dort, wo ich mich auf meinem Gegenüber einlasse und ihm signalisiere und zeige, ich bin da, schieß los, was ist dein Problem? Oder anders ausgedrückt und einfacher, mein Gegenüber ist mir wichtig. Tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre willen, sondern in Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Wenn wir das beherzigen, ist alles in Ordnung. Haben wir es geschafft. Leider fällt uns das so unsagbar schwer. Den Schatz heben. Wenn jeder einzelne Mensch als Ebenbild, als Gegenüber Gottes geschaffen ist, dann steckt in jedem einzelnen Mensch jede Menge Potenzial und Power. Wertschätzung heißt dann für mich konkret, dem anderen helfen, sein Potenzial zu entfalten. Meistens braucht es dafür nicht viel Anstrengung, denn das Potenzial ist ja schon in ihm. Was es braucht, ist Mut, neue Wege zu gehen und dem anderen seine Entfaltung erlauben. Freude daran, den anderen in seiner Bestimmung und Berufung wachsen zu sehen. Leidenschaft, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Vision für etwas Größeres, das sein wird, als das, was jetzt schon ist. Glaubt ihr, dass Wertschätzung Korrektur oder Korrektur und Kritik Wertschätzung ist? Und bevor ihr Ja oder Nein sagt, wenn ihr korrigiert wird, wenn euch jemand kritisiert, ist das für euch in dem Augenblick wertschätzend? Ich kann sagen, meine Reaktion ist meistens, ich fange an zu argumentieren, mich zu rechtfertigen. Und wenn diese Kritik oder Wertschätzung kommt und sie ist, sagen wir mal, ein bisschen tougher vorgetragen, dann kann es sein, dass ich mich extremst verletzt fühle und mich zurückziehe. Und ab und zu passiert es wirklich, dass ich sage, jo, da habe ich noch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist eine Sichtweise, da sollte ich mal drüber nachdenken und der nachgehen. Wie ihr das seht, denkt mal drüber nach. Liebe korrigiert. Auch das gehört zur Wertschätzung. Obwohl es auf den ersten Blick nicht so aussieht, es hat aber einen ganz einfachen Grund. Ich möchte, dass mein Gegenüber eine bessere Ausgabe seiner selbst wird. Dann korrigiere ich auch in Liebe. Im Prinzip ist es ja selbstverständlich, nur in der Praxis nicht immer einfach. Ich will es mal mit der Erziehung von Kindern vergleichen. Wenn ich den Eindruck habe, dass die Ausdrucksweise meiner Kinder oder die Verwendung von manchen Wörtern nicht unbedingt förderlich ist, dann korrigiere ich sie. Dann sage ich ihnen, dass das Wort XY nicht das Beste ist und aus welchem Grund. Ich korrigiere sie nicht, um Recht zu behalten, sondern um den anderen besser zu machen. Ob und wie er meinen Rat annimmt, liegt nicht in meiner Hand und spielt in dem Augenblick auch nicht die entscheidende Rolle. Die spielt meine Haltung, ob dies in Liebe geschieht oder ob ich dem anderen eins überbraten will mit meiner Kritik. Liebe heißt in diesem Fall, ich habe eine unbändige Sehnsucht danach, dass es meinem Gegenüber in diesem Bereich, den ich gerade wahrnehme, nach unserem Gespräch bzw. unserer Begegnung spürbar und messbar besser geht. Und im besten Fall ist das nachhaltig. Das klingt so schön, so gut, so erstrebenswert. Es gibt aber auch verschiedene Hindernisse auf diesem Weg zu einer wertschätzenden Haltung. Ja, wir müssen diese Hindernisse überwinden, oder wobei das Überwinden vielleicht gar nicht so einfach ist. Die Frage nach meiner Identität. Geistlich betrachtet ist das irgendwie der Joker. In so vielen Auseinandersetzungen, Fragestellungen, die mir begegnen. Die Frage nach meiner Identität. Wer bin ich? Ist in so vielen Lebensbereichen entscheidend, dass man schon fast von einer grundlegenden Fragestellung sprechen muss. Aber sie trifft in besonderer Weise auch im Blick auf Wertschätzung zu. Es ist nicht sonderlich schwierig zu verstehen, dass Menschen, die sich selber nicht annehmen können, beziehungsweise nicht wissen, wer sie eigentlich sind, auch anderen Menschen nicht wertschätzend begegnen können. Oder aber sie versuchen, über ihr eigenes Identitätsproblem hinwegzugehen und sich umso mehr um andere Menschen zu kümmern, was aber eher ein zwanghafter Lebensstil ist als eine authentische Form der Wertschätzung. Wenn ich aber weiß, wer ich bin, kann ich den anderen so wertschätzen, entgegentreten, dass ich keine Angst haben muss, dass ich zu kurz komme. Ganz wichtig, ich bin ein geliebtes Kind meines himmlischen Vaters. Wenn diese Aussage deine Identität beschreibt, dann hast du nichts zu befürchten. Dann ist dein himmlischer Vater, denn dein himmlischer Vater wird sich um alles sorgen, was du brauchst. Du bist nicht abhängig von Menschen und Situationen, sondern einzig und allein vom himmlischen Vater. Der weiß, was du brauchst. Also kannst du anderen Menschen wertschätzend entgegentreten, ohne die Befürchtung zu haben, dadurch selbst zu kurz zu kommen. Wir sagen das sehr, sehr oft. Ich bin ein geliebtes Kind meines himmlischen Vaters. Die Frage ist, wie weit glauben wir das? Wie weit ist das in uns vorgedrungen? Wie weit lassen wir den Heiligen Geist zu uns zu regieren oder unser eigener Wille? Blinder Gehorsam. Ihr werdet euch sicherlich fragen, was das mit Wertschätzung zu tun hat. Ich versuche es zu erklären. Lasst mich vorab sagen, Regeln sind gut. und wichtig. Sie ordnen unser Zusammenleben, die Gesellschaft im Klassenzimmer, im Straßenverkehr, in der Gemeinde. Insofern sind Regeln per se nicht schlecht. Gefährlich wird es nur dann, wenn wir Regeln nicht mehr beginnen zu hinterfragen. Was folgt, ist ein schleichender, aber umso gefährlicher Weg des Sterbens und Abstumpfens. Meistens erkennbar an einem allgegenwärtigen Staunen und Schweigen bei der Frage, warum machen wir das einfach so, wie wir das machen? Weil, keine Ahnung. Ich komme wieder auf Kindererziehung. Es ist wie bei der Kindererziehung. Wenn ich meinem Kind nicht plausibel erklären kann, weshalb es bestimmte Regeln gibt, und wenn sie es nicht verstehen, weshalb es gut ist, diese Regeln einzuhalten, werden sie sie blind befolgen. Und irgendwann keine Ahnung darüber haben, warum sie tun, was sie tun. Und das möchte ich unter allen Umständen vermeiden. Weil das führt auch dazu, dass ich Sachen annehme, die nicht wertschätzend gegenüber dem anderen ist. Ebenso ist es absolut zu vermeiden, dass Menschen in der Gemeinde etwas tun oder auch nicht tun und das Warum nicht erklären oder beantworten können. Wir sollten schon wissen, warum wir etwas machen und was wir glauben und was wir nicht glauben. Jetzt kommt eigentlich der schwierigste Punkt. Richten statt umarmen. Schnell sind wir dabei, andere Menschen zu richten, anstatt sie zu umarmen. Natürlich immer unter dem Vorwand. Man kann doch nicht alles so gutheißen, was der andere macht. Das weiß doch jeder, dass das nicht geht. Mag sein, aber kann man wirklich nicht? Ist eine Umarmung des anderen wirklich eine Bejahung dessen, was er tut, oder nicht einfach vielmehr ein Ausdruck göttlicher Gnade? Vielleicht sollte ich hinzufügen, dass ich Umarmung durchaus im übertragenen Sinne meine. Man könnte auch sagen, annehmen oder wertschätzend gegenübertreten. Es ist leider gesellschaftlich ein stark ausgeprägtes und dennoch falsches Vorurteil, dass wenn ich einem Menschen mit Wertschätzung begegne oder ihn einfach so annehme, wie er ist, automatisch alles, was er sagt und tut, unterstreiche und ihn darin bestärke. Das ist vollkommener Quatsch. Jesus selbst hat es uns vorgelebt. Nur ein Beispiel. Es wird in der Bibel im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel überliefert. Jesus begegnet einem Zolleinnehmer namens Zachäus, äußerst wertschätzend und umarmt ihn, indem er bei ihm zu Hause Gast sein und zu Abend essen möchte, was in der damaligen Kultur sicherlich einem Ritterschlag gleichkam. Unterstützt Jesus dadurch das betrügerische Handeln dieses Zöllners? Nein, im Gegenteil. Denn am Ende der Begegnung wird uns überliefert, dass Zachäus sein Leben komplett ändert. Warum? Weil Jesus ihn annahm, ohne sein Verhalten gutzuheißen. Er hätte ihn auch richten und verurteilen können und Zachäus damit jede Chance auf Veränderung nehmen können. Jemanden annehmen, so wie er ist, heißt nicht, dass ich das, was er tut, gutheiße. Aber ich sehe in ihm den Wert Gottes, den Gott in ihn hineingelegt hat. Und das ist für mich ausschlaggebend. In einer Geschichte aus Afrika wird erzählt, ein afrikanischer Vater hat eine Tochter. Diese war leider keine Schönheit. Ach, was bin ich für ein geplagter Vater. Diese Tochter nimmt mir doch niemand ab. Die bringt mir als Brautpreis höchstens eine Kuh. Andere können für ihre Tochter 3 oder 4 Kühe verlangen. Ich muss Glück haben, wenn ich sie überhaupt loswerde. Und dieser Vater hörte eines Tages, ausgerechnet für meine Tochter interessiert sich ein junger Mann. Na, dachte der Vater, verlangen wir mal 3 Kühe als Brautpreis. Runtergehen auf eine kann ich ja immer noch. Der junge Mann erscheint, die Familie ist versammelt. Der Vater traut seinen Ohren nicht. Der junge Mann sagt, ich biete dir 8 Kühe für deine Tochter. Der höchste Preis, denkt der Vater. Schnell wurde der Vertrag gemacht, der junge Mann bezahlt, die Hochzeit wurde gefeiert und die junge Frau zog mit ihrem Mann in sein Dorf. Wenige Monate später bekommen sie Besuch aus dem Dorf der jungen Frau. Sag mal, sagen die Besucher, warum hast du dich denn so übers Ohr hauen lassen? Du bist doch sonst nicht so dumm, wenn es um Geschäfte geht. Da geht die Tür auf. Die junge Frau tritt ein, bewirtet die Gäste, geht leise wieder. Alles geschieht in großer Anmut. Die Gäste staunen über ihre Schönheit und sehen mit großen Augen ihr nach. Ja, das ist meine Frau, sagt der Ehemann. Sie war mir 8 Kühe wert. Aber sie war doch so unansehnlich. Ich habe für sie einen Liebhaberpreis bezahlt. Sie war mir den höchsten Preis wert. Das hat sie wertvoll gemacht. Und so konnte sie in ihrer vollen Schönheit aufblühen. Wir sind teuer erkauft mit einem unglaublichen Preis, der für jeden und jede von uns bezahlt wurde. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wir Menschen sind Gott so lieb und teuer. Wir sind ihm so wertvoll, dass er alles einsetzt, um mit uns Beziehung zu haben. Das hat seinen Preis und diesen Preis bezahlte er. Im Römerbrief heißt es, Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Er hat den größten Preis bezahlt. Und wenn ich die afrikanische Geschichte nehme, dann können wir jetzt zur vollen Schönheit aufblühen. Warum schätzt sich Wertschätzung immer aus? Oder nein, warum zahlt sich Wertschätzung immer aus? Je nach Situation, je nach Kontext, je nach Bekanntheitsgrad und je nach Möglichkeit der Vertiefung sieht der Gewinn von Wertschätzung immer anders aus. Aber eins ist sicher, Wertschätzung zahlt sich immer aus. Mein Gegenüber wächst mehr und mehr zu der Ausgabe seiner selbst, die von Gott gedacht war. Wertschätzung bereitet den Boden für Produktivität und Teamgeist. Ich ermögliche meinem Gegenüber, seine Gaben, Talente, Fähigkeiten zu entdecken und auszuleben. Wertschätzung prägt und verändert die Gemeindekultur. Immer und ausschließlich zum Guten. Ich selbst werde 100%ige Freude daran haben, dem anderen im Wachstum seines Glaubens, seiner Identität, seines Lebens zusehen zu können und Teil davon zu sein. Wertschätzung zeigt mir, es gibt immer einen Mittelpunkt und eine Hauptsache. Und ich bin es nicht. Ganz wichtig, ich stehe nicht im Mittelpunkt. Es ist der andere. Das sagt uns die Bibel, danach sollten wir leben. Ich komme schon zum Ende. Wertschätzung war nicht so wirklich lang. Nein. Wertschätzung bedeutet demnach, inspiriert vom Heiligen Geist, den anderen helfen, sich als Teil dieses Leibes Jesus wahrzunehmen, Identität, seinen Platz innerhalb der Gemeinde Jesu einzunehmen, Gaben und Fähigkeiten entdecken und seine Funktion auszuüben. Potenziale zu entfalten. Amen.